dass es sinnvoll ist, sich präventiv vor Herzinfarkt, Schlaganfall oder Demenz zu schützen, das leuchtet ein. In der Realität wissen allerdings erstaunlich wenige Frauen und Männer, wie das konkret geht. Wer gesetzlich versichert und Patientin oder Patient in einer klassischen Hausarztpraxis ist, wird bei akuten Erkrankungen in der Regel gut versorgt. Für Prävention, ausführliche Ursachenforschung und den Blick auf individuelle Zusammenhänge bleibt im Praxisalltag jedoch oft wenig Raum. Genau das ist das Fachgebiet von Dr. Helena Orfanus-Böckel. Sie hat uns nicht nur erklärt, warum Alterungsprozesse und Wechseljahre uns Frauen aus dem Gleichgewicht bringen können, sondern auch, welche Rolle Hormone, Nährstoffe und unsere ganz individuelle Biochemie dabei spielen und was wir wissen sollten, um frühzeitig gegenzusteuern. Wir haben Helena in ihrer Praxis in Berlin besucht und Einblick in eins der spannendsten und vielleicht auch zukunftsträchtigsten Themen der Medizin bekommen. Dies ist Teil 2 unseres Gesprächs. Herzlich willkommen zurück, liebe Helena. Das, was ich jetzt mitnehme, es gibt definitiv eine Möglichkeit, mit Nährstoffen, mit Hormonen den Körper in einen besseren Zustand zu bringen. Das heißt, die Frauen sollen tatsächlich losgehen, sollen ihr Blut untersuchen lassen, sollen sich auch einen Arzt suchen, der mit ihnen vielleicht diese Untersuchungen macht, sollen auch das Geld in die Hand nehmen, weil es sich lohnt, und sich wirklich durchchecken lassen, weil das eine ganz wichtige Stellschraube ist, was das Befinden angeht. Das ist das, was ich auf jeden Fall mitnehme. Und dann nehme ich auch mit, dass es eine große Bandbreite von Möglichkeiten gibt. Das heißt, mit deinen Büchern kann man sich zum Beispiel schon mal schlau machen, in welche Richtung geht's, wo könnte ich Mängel haben, wo könnte ich stehen, wo könnten die Probleme sein. Dann könnte ich das vielleicht schon ein bisschen eingrenzen. Aber ich sollte mir dann am Ende schon auch einen Mediziner wahrscheinlich suchen, der in diesem Bereich dann fit ist und mit mir wirklich dann nochmal genauer drauf schaut.
Wichtig ist vielleicht erstmal, Frauen bewusst zu machen, dass die Biochemie in unserem Blut durchaus auch ein Befinden erklären kann. Dass im Blut ein Feld ist, wo es Antworten gibt. Mhm. Antworten und auch Möglichkeiten zu therapieren. Der Auslöser mag ja auch vielleicht ein stressiger Kontext sein, eine doofe Arbeitssituation oder eine ungesunde Ernährung oder ein nicht optimales Verhalten oder ein doofer Schlaf. Und trotzdem wird ja das Verhalten oder der Kontext dann ja auch über chemische Mechanismen dann im Blut sichtbar, dann auf Organebene dann auch weitertransportiert. In dem blau-lilanen Buch habe ich ja so 10 kurative Themen, also wo jemand ein Aua, ein Schmerz, ein Symptom hat, eine Diagnose, und 10 präventive Themen, jemand, der Stress hat und sich schon ein bisschen nicht fühlt, aber noch okay ist und arbeiten gehen kann, wie man dann in der Nährstofftherapie über bestimmte Diagnostiken im Blut reingehen könnte. Weißt du, wenn jemand immer erkältet ist, dann würde ich Dinge suchen, die dem Immunsystem gut tun. Meinetwegen Selen, Zink, Vitamin D, C würde das perfekt einstellen. Wenn jetzt diese Frau auch nicht schlafen kann, ich brauche jetzt mit 45 auch gar nicht eine Labordiagnostik, um die Indikation zu stellen, in der zweiten Zyklushälfte Progesteron zur Nacht zu geben. Da ich eine Zahlenliebhaberin bin und immer genau wissen will, was ich mache, würde ich natürlich auch auf jeden Fall, wenn das Geld da ist, mir vorher auch nochmal in der Blutdiagnostik einen Eindruck verschaffen, wie schlimm vielleicht der Progesteronmangel schon ist und ob vielleicht die Frau auch schon auf dem Weg in die Peripostmenopause ist. Das kann man alles im Blut lesen. Also wenn ich gesunde Nierenwerte habe, ist eine Niereninsuffizienz ausgeschlossen. Wenn ich niedrige Zuckerwerte habe, ist der Diabetes ausgeschlossen. Wenn das CRP nicht da ist, ist diese Achse der Entzündung ausgeschlossen. Und wenn es ganz schlimm ist, weil die Genetik so ist oder die Epigenetik oder die Vergangenheit, dann nutze ich auch, je älter wir werden, immer lieber auch kleine Dosen von Pharmaka. Mhm. Na, also wenn man 90 und 100 werden möchte oder gesunde 80, da kann es dann sein, dass das mit dem Verhalten dann nicht mehr reicht und man ergänzend auch noch ein paar Pharmaka benutzen muss. Mhm. Also ich bin pro. Es gibt sehr viel Pharmaka, die meinetwegen auf der Nährstoffebene sinnvoll begleitet werden könnten. meinetwegen Statine und Q10, die Pille und ein B-Komplex, bisschen Zink, ASS und Vitamin C, Metformin und B12, Omeprazol, Säureblocker, kostet Calcium. Also man weiß das alles, erfahrt ihr aber nicht, bekommt ihr auch nicht. Aber das Wissen ist da.
Es ist total interessant, weil du sprichst über Physik, du sprichst über Chemie, du sprichst über Mathematik. Also es ist, sind für mich die Naturwissenschaften zu 100%. Und die Leute sprechen bei Nährstofftherapie, bei Hormontherapie ganz oft von Esoterik. Das passt ja gar nicht zusammen.
Nein, das hat hier mit Esoterik, was auch immer das ist, nichts zu tun. Das ist richtig, Moleküle irgendwie zusammengerechnet und irgendwo ein Ziel, eher Kochen oder Architektur oder Ingenieurwesen oder so, ne, wie wir so Maschinen bauen oder sowas. Und ich weiß um Esoterik oder ich weiß um Seele, Geist, ich weiß um auch unsere anderen Ebenen. Da ist auf jeden Fall zwischen Himmel und Erde mehr als da nur in unserem Körper, ne? Aber trotzdem haben wir diesen Körper als Menschen auf der Erde und der ist einigen Dingen ausgesetzt, die auch überhaupt nicht natürlich sind. Gar nicht natürlich. Unsere Lebensweise ist null natürlich. Wenn man jetzt mal das Leben vor vielleicht 1000 Jahren betrachtet. Ich weiß auch nicht, ob das natürlich war. Aber wir haben künstliches Licht, wir leben drin, wir schlafen weniger, wir essen komische Sachen. Die sind alle nicht mehr natürlich um die Ecke gewachsen. Wir haben eine enorme Umweltbelastung, Lärm, Feinstaub, Quecksilberbelastung vom Fisch, Plastik und alle möglichen unaussprechlichen Dinge, die irgendwie aus der Industrie irgendwie überall sind. Also wir haben auch alles nicht nur um uns, wir haben alles in uns. Und das ist jetzt meinetwegen das, was dieser Körper ja auch irgendwie alles verkraften muss, abgesehen jetzt von Informationsflut und schlechten Nachrichten und so, ne? Alles geht viel schneller. Allein das ärztliche Leben in der Klinik, also das, was wir in 6 Wochen gemacht haben, haben die manchmal jetzt in 3 Tagen machen müssen. Auto, Flugzeug, Transportmittel, Handy, Internet, gar nichts ist natürlich. Nichts ist natürlich. Wie soll denn dann auch so ein Körper da mitkommen? Also ich denke, dass man da irgendwie drauf reagieren muss und irgendwie auch diesen Körper dabei unterstützen muss, meinetwegen einfach nicht so viele doofe, vermeidbare Sachen zu machen. Und da bleibt noch sehr viel Schicksal und Glück und Pech übrig, womit man sich dann immer noch beschäftigen kann.
Dass das Östrogen weggeht, also irgendwann verschwindet, ist ja ein natürlicher Prozess. Also alle Frauen, alle kommen in die Wechseljahre. Wir verlieren dann unsere Hormone, die steigen aus, hast du vorhin auch gut beschrieben. Warum ist das so? Weißt du, es gibt ja auch Leute, die sagen, das ist ein natürlicher Prozess. Warum müssen wir jetzt unbedingt immer alles optimieren? Warum müssen wir jetzt dagegen ankämpfen? Hat die Natur sich vielleicht auch irgendwas dabei gedacht? Was sagst du denen?
Also ich denke zum Beispiel, na ja, früher war es so, dass eben dann die Frau ja auch mit 40, 50 gestorben ist. Und heute sind wir aber mit 40, 50, 60 noch schön voll mitten im Leben und haben statistische Chancen mit der Hightech-Medizin hier in Deutschland dann eben auch 85 zu werden, auch ohne Hormone. Und das heißt, die sich um die Gesundheit kümmern, werden ja dann eher diesen Mittelwert von oben füttern und die auf der Strecke bleiben, werden den von unten füttern. Und wenn ihr euch beide jetzt aber weiter um die Gesundheit kümmert und eure Eltern vielleicht auch 80, 90 werden, dann habt ihr vielleicht Chancen, 100 zu werden. Und da glaube ich jetzt einfach, dieses Instrument muss man jetzt nutzen. Und es hat einen Preis, es nicht zu nutzen. Frauen statistisch sind schon immer leidender als Männer. Und jetzt bleiben die länger am Leben, weil die sich nämlich von Haus aus gesünder verhalten. Und dann sind die aber auch zu einem höheren Prozentsatz pflegebedürftig. Und das finde ich jetzt einfach blöd. Und das ist jetzt meine Methode, das zu verändern. Also insofern, ich kann die Frage nicht beantworten und ich habe sie mir selber gestellt und das war jetzt erstmal so ein bisschen meine Entschuldigung und meine Erklärung und auch, ja, dass ich jetzt einfach das nicht so lassen kann. Wir haben es ja jetzt so gelassen. Ich meine, vor 2002 waren, glaube ich, in Amerika, haben 30% oder 40% Hormonersatztherapie bekommen und seit 2002 ist es ja wirklich eingebrochen und jetzt haben wir den Salat. So, und ich denke, dass sich da jetzt noch mal was ändern muss. Und mein Ding, ich bin für grundsätzliche Nährstoff- und Hormonunterstützung eigentlich in jedem Alter. Mhm. Auch Kinder zum Beispiel, ne? Auch Kinder. Und darüber gibt's ja jetzt noch viel, viel weniger. Also ich kriege oft Anfragen von Eltern, von Müttern. Ich habe da einfach jetzt nicht die Erfahrung mit dem Blut, wo die hin sollen. Ich würde aber mal schätzen, dass wenn wir so mangelig sind, dass natürlich die Kinder genauso mangelig sind. Und wenn ich jetzt heute junge Mutter wäre, würde ich meinem Kind mit meinem Wissen unterstützen. Ich würde mich um Omega-3 kümmern, ich würde mich um Selen kümmern, um Vitamin D, Magnesium, vielleicht noch zwei, drei Sachen. Also so, also dieses Natürliche, das ist ja sowieso mein Job. Nichts lasse ich natürlich. Natürlich ist der Tod und die Krankheit. Meine Aufgabe ist, das dauernd zu verhindern und zu retten. Wenn es uns Nephrologen früher nicht gegeben hätte, wäre natürlich gewesen, dass alle an Nierenversagen gestorben werden. Dialyse ist total unnatürlich. Warum darf ich jetzt Dialyse machen und nicht Hormonersatztherapie? Herztransplantation, unnatürlich. Natürlich ist das Chaos und der Verfall. Guck dir mal einen Garten an, was passiert, wenn du dich nicht kümmerst. Und genauso ist das mit uns auch.
Aber was glaubst du, warum das bei den Menschen so diesen Nerv trifft?
Ich glaube, dass das etwas Deutsches ist, dass wir da mit diesem natürlich so vielleicht ein Bedürfnis haben. In anderen Ländern ist jetzt nicht so das Bewusstsein und die Angst vor der Krankheit, da nimmt man den Tag eher so, wie er ist. Und im Gegenteil, die Leute bräuchten ein besseres kuratives System. Also das ist hier alles schon gelöst, was dort nicht gelöst ist, ne? Und irgendwie ist da eine Angst, haben wir hier, die ist komisch, und eine Angst, irgendwie uns zu vergiften. Ich weiß es nicht. Und mein Gefühl ist, das hat historische Gründe, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen möchte. Aber da gibt es schon auch interessante Gedanken. Und keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Es ist interessant. Es ist interessant und es ist nicht überall auf der Welt so.
Das Vitamin D3, das kommt immer irgendwie häufiger vor, ne? Hast du jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Und in deinem Buch hattest du ja auch geschrieben, wenn starker Mangel vorliegt, soll man wirklich bis zu 10.000 Einheiten, glaube ich, substituieren.
Also Vitamin D ist auch eine sehr, sehr wichtige hormonelle Einheit und ist kein reines Vitamin, was wir durch Essen bekommen, ne? Wir bekommen das gar nicht durch Essen, sondern durch Licht. Und damit kann man auch schon sehr viel, finde ich, stabilisieren, auch die Psyche. Und ein schwerer Mangel ist normal in Deutschland, erst recht im Winter, erst recht, wenn man im Sommer fleißig ist und blass in den Winter geht. Es gibt drei Formen von Vitamin D. Wir essen die Vorform, dann wird sie in der Leber umgewandelt in das 25-OH-Vitamin D, was ihr alle im Blut immer messt. Und das wird dann nochmal weiter umgewandelt, viel in der Niere in 1,25. 1,25 ist ein Schlüsselhormon, darf nicht zu hoch sein, es muss 30 sein oder 40. Und das 25D ist ein Gesundmachhormon, das kann ruhig hoch sein. Dann gibt es eine D-Ratio, also das heißt K2, Calcium, D-Bor, Magnesium. Also es ist wirklich ein Feld von Nährstoff- und Hormonzusammenarbeit, um meinetwegen Immunsystem, Knochen und alle möglichen anderen Organsysteme gut zu versorgen. So wie ich Blutdruck einstelle, stelle ich Vitamin D und Freunde ein. Es ist nicht eine Dosis das Ziel. Manche brauchen 1000 Einheiten täglich, um meine Lieblingswerte zu bekommen. Und das ist eben auch ein Feld von Zahlen. Es ist nicht nur eine Zahl. Und manche brauchen 20.000 täglich. Und die meisten Gesunden brauchen vielleicht 5.000, 6.000 täglich. Der Trick ist zu verstehen, dass nach Labor individuell eingestellt werden muss mit diesen Schlüsselgesundmach- und Krankwerten. Und jeder von uns hat aufgrund der Genetik unterschiedliche Dosisbedürfnisse. Es gibt eine Genetik für B12, es gibt eine Genetik für Folsäure, es gibt eine Genetik für alles Mögliche, für Zink, Mangan, B6. Also es ist nicht so, dass jeder pauschal das Gleiche essen muss, um dann automatisch gesund zu sein. Wenn ich Probleme lösen will, muss ich individuell die Dosierung gestalten von einem Team von Stoffen, die an einem Feld arbeiten.
Wie oft sollen die Frauen denn zur Nachkontrolle kommen? Wenn das einmal eingestellt wurde, kann man dann 3 bis 6 Monate sagen oder einmal im Jahr? Oder wie häufig soll die Frau kommen und ihre Werte nachkontrollieren lassen?
Also grundsätzlich ist es so, vor 3 Monaten bringt es keinen großen Erkenntnisgewinn, ob du innen drin ordentlicher und gesünder geworden bist. Ich finde schon, dass man vielleicht eher so nach einem halben Jahr wieder gucken könnte. Es sei denn, man hat meinetwegen auch irgendwas, was man schnell irgendwie wissen will. Also manchmal, wenn ich dann so mit Schilddrüsenhormonen anfange, dann will ich schnell eigentlich Wissen haben, um dann weiter die Dosis zu intensivieren. Ne? Ich fange gerade jetzt bei zarten Frauen, fange ich immer vorsichtig an. Lieber 20 Sachen, aber ganz vorsichtig. Und dann halte ich es manchmal nicht aus, dann will ich schnell mal gucken. Aber an sich ist es so wie Sport. Also nach einem halben Jahr, finde ich, kann man dann doch schon irgendwie sehen und messen, ob sich was verändert hat. Und so ist das innen drin auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt jemanden habe, der so seit 10, 15 Jahren fleißig hier so rumarbeitet und wo auch das Leben ein gutes Leben ist, das reicht dann auch einmal im Jahr. Ne? Und meinetwegen zwischendurch gehen sie dann vielleicht mal zu ihrem Hausarzt, lassen da vielleicht dann mal irgendwelche Krankwerte kontrollieren. Aber es ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer da so vor mir sitzt. Aber so ganz grundsätzlich, vor 3 Monaten musst du jetzt nicht gucken. Und wenn du ein bisschen pragmatisch vorgehst, fang doch vorsichtig an und dann guckst du nach 6 Monaten, dann verändert man seine Dosis, dann guckt man wieder nach 6 Monaten, dann bekommt man ja auch so ein Gefühl für, wie lahm bin ich oder wie schnell bin ich. Ganz nett ist, so jüngere Männer kriegen das ganz gut hin und die haben sofort diesen sportlichen Ehrgeiz und kneifen sich dann rein und dann mit KI und KI-Assistenten und dann bauen sie was und wissen sie immer schon vorher mehr als ich. Also das macht Spaß, weil da die Angst nicht so eine Rolle spielt und wenn die einmal sich entschlossen haben, sind sie umsetzungsstark und wollen die Zahlen gewinnen. Ne? Und das würde ich auch sagen, würde den Frauen ganz gut tun. Wollt doch mal die Zahlen gewinnen und habt doch jetzt nicht Angst, euch mit dem Körper zu beschäftigen, weil das, was da ist, ist doch sowieso da. Und lieber weiß ich es dann und dann arbeite ich damit oder kämpfe oder nerve oder guck, dass mit dem Mist dann eben keine neuen Probleme entstehen. Außerdem ist es auch völlig unrealistisch, dass niemand doofe Zahlen hat. Jeder hat irgendeine doofe Zahl, die dann auch bitte ertragen werden muss. Und entweder wir kriegen sie geändert oder sie ist so und dann muss man damit leben. Und in Wahrheit haben das Mama, Oma, Opa ja auch geschafft mit den doofen Zahlen, auch meinetwegen recht alt zu werden. Ja, also das wäre so wichtig. Diese Angst ist echt doof. Angst, was falsch zu machen. Angst, was zu übersehen. Angst vor der Zahl. Dabei ist die so langweilig. Ich rede ja immer nur über die Zukunft. Ich weiß in 30 Jahren, was wird, wenn wir jetzt nichts machen. Ich muss dann Dialyse sagen und dann denken alle sofort, die Dialyse ist im Raum. Nein, ich will sie doch verhindern. Ne? Also insofern, die Idee ist, sich über diese Thematik, über die Podcasts, über Bücher, sich einfach mit Freude an dem eigenen Körper und an den Zahlen und den inneren Zuständen zu beschäftigen. Und wenn man dann die Osteopenie findet, dann dankbar zu sein, dass man es jetzt weiß, dass man was machen kann. Ja, auch muss, wenn man nicht die Folgen ertragen will. Aber so war das schon immer. Ne? Also ich weiß dann was und dann habe ich die Wahl. Und diese Wahl ist Luxus. Und ja, wenn ich dann die andere Entscheidung treffe, wusste ich, dass ich hätte was tun können. So ist schlimmer wird's jetzt nicht.
Jetzt kommen wir natürlich für die Frauen in den Wechseljahren, aber es gibt ja auch die Männer. Und die wollen wir auf gar keinen Fall außer Acht lassen, weil ich kann mir vorstellen, es geht um Körper. Es geht um Dinge, die im Körper passieren und Männer haben auch einen Körper. Wie ist es denn bei denen, Elena?
Also die Männer sind ein ganz wunderbarer Körper, weil sie viel mathematisch viel einfacher zu lösen und gesund zu halten sind als die Frau per se. Der Mann hat keinen Zyklus, der hat keine Schwangerschaft, keine Verhütung und nicht so die Wechseljahre wie wir. Er hat aber auch, man kann jetzt sagen 30, 40, auch einen zunehmenden Abfall vom Testosteron und auch vom DHEA. Also er hat jetzt nicht Wechseljahre, wenn man jetzt das Wort Wechsel betonen möchte, sondern aber er hat auch altersbedingten Hormonverlust und der eine hat es früh, der andere spät. Problem bei den Männern ist, dass die so lebendig oft ungesunde Sachen machen, weil sie robuster sind. Je mehr die Sport machen, desto besser, je weniger Alkohol, desto besser. Und wenn die einfach am besten gar nicht rauchen würden, wäre auch super. Und wenn die einfach nicht mit Beginn der Arbeit dick werden, das wäre auch super. Nicht so richtig ganz schlimm dick. Insofern nicht saufen, rauchen, schlank bleiben, gesund ernähren und bewegen. Wenn die das beachten würden mit noch ein bisschen Little Three, also ein bisschen schlafen und nicht einsam sein und begeistert sein, dann können die eigentlich ganz gut 50, 60 werden. Und dann fände ich es wichtig, auch in den 30ern oder 40ern, wenn die vielleicht so richtig dumm rauchen wollen, wenn man denen mal ihr kardiovaskuläres oder kardionephro-zerebrovaskuläres Risikoprofil im Blut auch mal misst. Und dazu gehören eben vor allen Dingen diese Sachen beim Fettstoffwechsel. Da haben viele Männer einfach eine genetische, familiäre Disposition. Und dann kann es sein, wenn so ein Mann also ein Cholesterin von 300 hat, einfach unschuldig genetisch bedingt mit einem LDL von 180, 200 plus Lipo A, dass der dann mit 50 einen Herzinfarkt auf dem Tennisplatz bekommt. Es gibt selten mal Männer, die auch eine Osteoporose haben. Das wird natürlich erst recht nicht entdeckt. Das sind eher so die schlanken, nicht so muskulösen, nicht so dickbäuchigen, sondern eher so ein bisschen zart. Und die haben dann Testomangel und dann haben sie Östrogenmangel und dann können sie auch eine Osteoporose entwickeln. Erst recht vielleicht mit Rauchen und Medikamenten und Cortison und Säureblocker oder sowas. Und die haben selten so viel Probleme wie wir mit der Schilddrüse, selten Hashimoto. Wir haben als Frauen viel mehr Autoimmunkrankheiten. 75% Autoimmun betrifft Frauen. 80% Osteoporose betrifft Frauen. Und Männer haben mehr Herzinfarkt, mehr koronare Herzerkrankung, auch ein bisschen mehr Nierenkrank, bisschen mehr Rauchen, COPD. Beide haben gleich Hochdruck, 50%. Ab 50 hat jeder zweite Hochdruck. Also das ist ein anderer Körper, dieser Männerkörper. Jetzt pauschal sind die robuster. Ja, es gibt auch ganz empfindliche Männer. Aber erstmal muskulöser, athletischer. Und wenn die sich gesund benehmen würden, wäre schon mal so viel gut. Tun sie aber nicht. Es hat auch was mit Wissen zu tun. Die denken, ich habe ja nichts, muss ich nicht zum Arzt. Ne? Schwupps, mit 60 haben sie dann koronare Herzerkrankung, zwar noch keine Stenose irgendwo, aber sind ganz schön verkalkt. Und ich bin da eher lieb und versuche erstmal zu beschützen und dann in der Beziehung meinetwegen auch das Verhalten zu verbessern. Bei der Frau auch. Ne? Und da dann auch Pharmaka benutzen. Also wenn der Mann eben Hochdruck hat, Blutdrucksenker. Wenn er eben Cholesterin hat, Cholesterinsenker. Wenn er eine Insulinresistenz hat, bin ich auch da für Unterstützung, wenn das mit dem Verhalten nicht klappt, was echt schwierig ist. Die jüngeren Männer sind jetzt schon ein bisschen anders unterwegs, weil sie vielleicht das auch nicht so machen wollen wie die Väter. Aber die kann man auch beschützen und die kann man auch präventiv begleiten. Und die haben es in Wahrheit nicht so schwer wie wir.
Na prima.
Jetzt mal chemisch körperlich betrachtet, ja. Weil die den ganzen Quatsch mit Zyklus, Verhütung, Schwangerschaft, Kinderwunsch, Wechseljahre, während dieser Zeit fahren die wie so ein schnurrendes Auto durchs Leben, während wir wahnsinnig beschäftigt sind und wirklich kaum hinterherkommen und schwupps haben wir schon Wechseljahre.
Ja. Was ein schönes Bild.
Ja. Also das haben die so wackelig und krass nicht. Deswegen macht man ja auch die Studien mit den Männern und deswegen ist ja auch leichter, die Männer irgendwo in gefährliche Gebiete zu schicken, ne? Weil die einfach so viel, was wir haben, nicht haben und eben auch dann nicht so eingeschränkt sind. Auch Leistungssport ist interessant, ne? Die haben nie einen Zyklus, nie eine Tage, sind nie schwanger, können einfach da ihr Training machen, jeden Tag, wie die wollen. Ist auch nochmal ein sehr interessantes Feld, so Sportlerinnen und Zyklus und Tage und sowas, ne? Ist auch alles gar nicht so erforscht. Mhm.
Zum Schluss würden wir doch noch gerne nochmal auf die Schönheit zu sprechen kommen ab 40. Was hilft denn wirklich gegen sichtbare Hautalterung, unabhängig von der individuellen Diagnostik, also Q10, Omega-3?
Guck mal, ihr habt doch Kinder, ne?
Ich habe Bonuskinder, zählt das auch?
Ja, also ich will nur, es ist dieser Übergang von 10 zu 18 Jahren, das ist doch der Wahnsinn.
Ja.
Wie die wachsen und dann plötzlich zu einem Mann oder einer Frau werden. Das ist alles hormonell ausgelöst. Oder meinetwegen auch, ich meine, ich habe ein Kind, wie dieses Kind in dem Bauch wächst und da können wir einen neuen Menschen gebären. Auch nur mit Hormonen möglich. Die stärksten Gamechanger sind auch da die Hormone. Also ganz wichtig für unser Aussehen, für eine junge, schöne Frau ist erstmal auch gut Schilddrüsenhormone zu haben. Das ist wie so ein Dirigent zwischen Gehirn und Körper, ne? Also die Schilddrüsenhormone sind wichtig. Und dann die Königin für Haut und Haare ist das Östrogen. Punkt. Das, was doch im Alter wegfällt, ist der Aufbau und das Erhalten und das geschmeidig und hübsch und saftig bleiben. Östrogen. Progesteron ist auch wichtig für die Haut, für die elastischen Fasern. Testosteron, ohne Testo gibt's auch keine Haare und DHEA. Also die wichtigsten Player jetzt mal in der biochemischen Kraft sind die Hormone. Und als Nährstoff Zink ist wichtig für Haut und Haare, Biotin, ich würde auch sagen Vitamin D, also mit Mangel sieht man echt grün blöd aus. Also ihr könnt jetzt mal davon ausgehen, dass sowieso jeder essentielle Nährstoff auch irgendwie für Zelle Haut und Zelle Haare irgendwie bedeutend ist. So, Omega-3 ist wichtig, ne? Vitamin C ist wichtig, Kollagenvorläufer. Der Darm ist nochmal total wichtig für eine schöne Haut, ne? Also was der jetzt schon wieder alles braucht, das hat dann auch nochmal mit Nahrung zu tun. Aber wenn ich jetzt priorisieren muss, würde ich schon sagen, dass der Wegfall von Östrogen auf jeden Fall einfach uns die Saftigkeit nimmt und uns trockener sein lässt. Die Haare haben es schwerer, die Haut hat es schwerer, die Schleimhaut hat es schwerer. Für die junge Frau ist aber wirklich die Schilddrüsenfunktion sehr wichtig und die braucht Eisen, Jod und Selen. Und das ist sowieso alles etwas, was uns fehlt.
Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil das ist bei mir tatsächlich über diesen Sportmediziner, von dem ich dir auch erzählt habe, diagnostiziert Hashimoto. Also ich soll mich da zumindest testen lassen. Wo finde ich dazu was an deinem Buch? Ist es das Blaue? Das
Hashimoto, würde ich sagen, ist im Blauen.
Ja, ne? Weil das ist, also so, ich habe das jetzt so verstanden, das ist definitiv ein Punkt, wo ich mich drum kümmern muss.
Also Hashimoto-Thyreoiditis haben sehr, sehr viel sehr nette, sensible Frauen. Sehr, sehr viele Frauen. Und dann ist nicht die Schilddrüse krank, sondern das Immunsystem ist ein bisschen bekloppt.
Mhm.
Und dann ist das Opfer die Schilddrüse. Es gibt auch, sagen wir mal, im Rahmen von so Autoimmungeschichten, dass dann die Frau mit Hashimoto vielleicht auch noch Vitiligo hat. Dann hat sie eben auch noch einen Autoimmunprozess in der Haut oder auch Nebenniere oder so. Also da ist erstmal per se so ein bisschen im Immunsystem ein mehr die Tendenz hin zu Autoimmunität. Und da zum Beispiel ist jetzt total wichtig Vitamin D. Dann Selen ist für Hashimoto-Frauen sehr wichtig, weil oft die Umwandlung von T4 zu T3 schlappi ist. Ich bin auch pro Jod. Jetzt darf man, wenn jemand eine frische, fluoride Entzündung in der Schilddrüse im Rahmen von autoimmuner Thyreoiditis hat, darf man jetzt vielleicht nicht Jod geben, dann würde man das befeuern. Aber nach dem ganzen Geschehen würde ich auch Jod geben. Viele mit Hashimoto haben auch etwas, was sich HPU nennt, die erinnert ein bisschen an die Porphyrie. Bei Stress verbraucht man viel B6, Mangan und Zink. Meine Erfahrung ist, dass Frauen mit einer Hashimoto-Thyreoiditis enorm von Nährstoff- und Hormonmedizin profitieren. Zum Beispiel, wenn jetzt die Schilddrüse hier noch sehr schön vorhanden ist, entzündet, dann könnte man ein bisschen Progesteroncreme draufschmieren. Progesteron ist etwas eher anti-autoimmunes. Die Nahrung ist nochmal interessant, lieber kein Gluten oder nicht so viel. Der Darm muss dann auch nochmal ein bisschen vielleicht geguckt werden. Also ist ein großes Feld, wo viele kleine Störungen dann doch schnell auch mal ein Missbefinden auslösen können, wo ich wirklich finde, dass mit Nährstoff- und Hormonmedizin vor allen Dingen die Psyche und das Immunsystem sehr schön unterstützt werden können.
Was ist denn deine wichtigste Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen?
Bildung, Bildung, Bildung und dann ab 40 objektivieren, wenn die Frau sich nicht gut fühlt früher, was innen drin im Blut Sache ist. Zum einen, um das Befinden zu erklären, dass sie nicht denkt, dass sie spinnt und zum anderen, um auch therapeutische Möglichkeiten zu finden, die funktionell helfen können, das Befinden wieder zu verbessern und präventiv zu beschützen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal diese Aufklärungsarbeit, die ihr jetzt auch macht und dass das die Frauen auch nutzen, dass die meine Bücher lesen, aber auch andere Bücher, dass die sich informieren und dann informiert mit auch den Ärzten, Medizinern in Kontakt gehen, die Wünsche äußern, denen nicht sagen, was sie machen sollen, sondern Fragen stellen. Was denken sie denn? Wo bin ich denn? Warum habe ich das? Dann vielleicht auch mit privatärztlichen Medizinern dann eben vielleicht die ersten Schritte machen. Also sich auf den Weg machen und nicht Angst haben vor dem Körper, sondern den erforschen, weil der wichtig ist. Den brauchen wir doch. Der ist wichtig.
Ja.
Mhm.
Ja gut. Wichtige Erkenntnisse.
Wichtige Erkenntnisse.
Wir haben einiges noch zu tun, ne?
Ja. Das habe ich auch gemerkt.
Ja, gut.
Okay.
Wir nehmen sehr viel mit.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann bleib gerne bei uns. Abonniere den Podcast, trag dich in unseren Newsletter ein und begleite uns durch dieses spannende Jahr voller Erkenntnisse und Aha-Momente. 40 Flow lebt vom Austausch. Bring dich ein, schick uns deine Fragen, Themen und Gedanken, denn wir sitzen alle im selben Boot und fischen gemeinsam im trüben Wechseljahrstümpel. Für weitere Infos, ehrliche Momente und Eindrücke von unserer kleinen Forschungsreise, besuch uns auf Instagram oder 40flow.de. Danke, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wir hören uns.